Willkommen zu Next Generation Engineering, dem Podcast des Netzwerks MBSE im VDE Bayern. Hier sprechen wir über aktuelle Themen und Herausforderungen in der Produktentwicklung und darüber, wie ein modellbasiertes Vorgehen helfen kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen zur dritten Folge des Podcasts Next Level Engineering. Das Netzwerk MBSE im VDE Bayern ist ein Arbeitskreis aus Unternehmen, Universitäten und Technologieanbietern. Und in diesem Arbeitskreis haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Unternehmen konkrete Handreichungen zu geben beim Weg in die modellgestützte Produktentwicklung. Und zugleich verstehen wir uns natürlich auch als Ort für den Austausch. Mein Name ist Thomas Gessner, ich bin einer der Sprecher dieses Netzwerkes und bin heute Ihr Host. Meine Gäste in dieser Folge des Podcasts sind Jan-Philipp Schmidt, Professor für Systems Engineering, für die Systemtechnik, speziell Energie, elektrische Energiespeicher von der Universität in Bayreuth, und Claudia Zuccaro, Professor für Systems Engineering an der Hochschule München. Herzlich willkommen euch beide. Wir haben mit euch beiden natürlich nicht nur Professoren hier in der Folge, sondern tatsächlich ausgemachte Praktiker. Jan, du hast sehr viel Zeit bei Daimler und bei BMW verbracht, also ein Automobilist, sehr viel mit dem Thema Energiespeicherung verbracht. Und Claudio, du kommst aus einem etwas anderen Bereich. Du hast viel im Bereich Raumfahrt und Telekommunikation gemacht. Du warst fast lange, lange Jahre bei Bosch und bei Siemens. Also können wir uns heute darauf freuen, dass wir sowohl einen universitären Beitrag von euch haben, aber natürlich auch einen ganz starken Praxisbezug. Darauf freue ich mich sehr. Also damit auch herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Was haben wir bisher gemacht? In den ersten Folgen haben wir uns gekümmert um das Thema Anforderungskomplexität, haben uns die Frage gestellt, was ist denn überhaupt Systemdenken? Und heute soll es gehen um die sehr grundsätzliche Frage, was ist denn überhaupt Model-Based Systems Engineering? Also wir wollen darüber sprechen, was Modelle sind, was man unter Model-Based Systems Engineering versteht, und welche Aufgaben damit für die Entwicklung komplexer Produkte bewältigt werden können. So, und damit, glaube ich, sind wir schon bei der ersten und auch bei einer zentralen Frage. Und Claudia, die würde ich ganz gerne an dich stellen. Claudia, was ist denn überhaupt MBSE? Was muss ich mir darunter vorstellen? Und vielleicht auch genauso wichtig, was ist denn eigentlich das Problem, was wir mit dem Thema MBSE lösen wollen?
Ja, vielen Dank, Thomas, erstmal für die Einführung und für die Frage. Model-Based Systems Engineering wird ja immer bedeutender für viele Unternehmen. Also insofern ist das eine wichtige Fragestellung. Model-Based Systems Engineering ist zunächst einmal eine Art, Systems Engineering anzuwenden. Nach einer Definition des International Council on Systems Engineering, kurz in COSI, ist Systems Engineering ein transdisziplinärer und integrativer Ansatz der Produktentwicklung. Das kann man darunter verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug entwickeln möchte, dann braucht man ja in der Regel etwas Mechanik, etwas Software und Elektronik. Es wird aber nicht gelingen, ein funktionierendes Fahrzeug zu entwickeln, wenn man jetzt einfach ein paar Softwareentwickler, Konstrukteure und Hardwareentwickler zusammentrommelt. Man braucht auch noch zusätzlich sogenannte Systems Engineers, die das Ganze betrachten, also transdisziplinär über die einzelnen Disziplinen hinweg das Ganze betrachten und die verschiedenen Fachdisziplinen integrieren. Ja, also man braucht jemanden, der die Sprache des Kunden versteht, der weiß, was jetzt eigentlich gewünscht wird und das in eine Architektur für das Fahrzeug übersetzt. Systems Engineering ist eigentlich nicht neu. Systems Engineering gibt es jetzt schon seit vielen Jahrzehnten, eigentlich seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Allerdings war das fast die ganze Zeit über in erster Linie ein dokumentenbasiertes Systems Engineering. Das heißt also, die Systems Engineers haben viele Dokumente erstellt, um dann die verschiedenen Fachexperten mit Informationen zu füttern. Also zum Beispiel über die Architektur des Systems. Ja, und diese Dokumente waren, wie wir alle wissen, Excel-Sheets, Visio-Diagramme, Word-Dokumente und. Das war gut, aber nicht gut genug, denn letztendlich ist es schwer, bei vielen Dokumenten Informationen zu finden, Konsistenz sicherzustellen. Das heißt also, die Effizienz und Effektivität der Zusammenarbeit hat darunter gelitten. Und jetzt kommt schon seit einiger Zeit die Idee, dass man die Dokumente möglichst durch ein Modell ersetzt. ja, durch mehrere Modelle oder vielleicht sogar nur durch ein Modell, das eben ermöglicht, letztendlich Source of Truth, die verschiedenen Fachexperten mit dem Systems Engineer zu verknüpfen.
Claudia, danke schön. Das hört sich natürlich sehr plausibel an, weil gerade dieses Thema, wir müssen die Entwicklungsdisziplinen zusammenbringen, Produkte werden komplexer, haben höhere Softwareanteile, das ist alles sehr plausibel. Und jetzt sagst du, okay, und an der Stelle ist es jetzt notwendig, Dokumente oder dokumentbasiertes Arbeiten, wie du sagst, zunehmend zu ersetzen durch ein modellbasiertes Arbeiten. Stellt sich natürlich die Frage, die kriege ich auch oft gestellt, was ist denn überhaupt ein Modell? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Und da würde ich, glaube ich, ganz gerne auch den Jan mal bitten, da einzuhaken. Kannst du uns in verständlichen Worten oder zumindest mir bei den verständlichen Worten erklären, was ich mir unter einem Modell zu vorstellen muss? Also ich meine, was ein Dokument ist, das weiß ich. Ich glaube, das kennen wir alle. Aber wie kann ich mir ein Modell vorstellen? Was ist das genau?
Ja, gern. Also ich versuche es zumindest. Also Modell, damit erstmal kein so ein Schaukastenmodell gemeint, also nicht irgendwie ein Mini-Auto, Mini-Flugzeug oder sonst was, sondern eine abstrahierte Darstellung einer Realität, die es vielleicht schon gibt, aber in den meisten Fällen eigentlich noch geschaffen werden muss, weil wir wollen ja Systeme entwickeln. Und die Modelle haben eigentlich immer drei Eigenschaften. Einmal das Abbildungsmerkmal, ich will etwas, eine entstehende Realität beschreiben. Das zweite, ein Verkürzungsmerkmal, ich werde es natürlich nicht eins zu eins mit allen Details erfassen, dann ist es auch vielleicht wieder zu überbordend. Und das dritte, das ist eigentlich das Wichtigste, das vergisst man manchmal ganz gern, ist der Pragmatismus, das Pragmatismusmerkmal. Also ich habe einen gewissen Zweck, ja. Also ein Modell muss immer einem gewissen Zweck dienen und dementsprechend wähle ich auch, wie ich etwas darstelle. Also ganz typisch, ein Schaltplan ist auch ein Modell, ja. Also das kennt ja jeder, der Elektrotechnik studiert hat, der weiß, was sowas ist, was man damit machen möchte und er weiß auch ganz genau, was ich damit nicht tue. Also damit habe ich das Layout noch nicht festgelegt. Also zwei Dinge, mit denen ich zwei verschiedene Sachen beschreibe. Das heißt, ich brauche eventuell dann auch verschiedene, das führt jetzt vielleicht schon einen Schritt zu weit, verschiedene Sichten auf ein Modell, weil dieses Modell, das man auf verschiedenen Seiten betrachten kann, bildet eben verschiedene Aspekte ab und ist dann auf verschiedenen Bereichen sozusagen verkürzt. Und wenn wir im MBSE-Modelle erstellen, dann eben auch in der Absicht, etwas Wertendes zu beschreiben, also zu spezifizieren. Das heißt, das Modell muss jetzt nicht unbedingt wie ein mathematisches Modell immer ausführbar sein. Es reicht auch unter Umständen, Strukturen zu beschreiben. Ja, das können dann logische Strukturen sein, wie Funktionen ineinander greifen. Es kann aber auch eben sein, dass ich physikalische Merkmale darstelle, welche Komponenten habe ich überhaupt, wie sind die miteinander verbunden und natürlich auch wichtig am Ende dann, wie mappe ich eventuell meine Funktion auf bestimmte logische Strukturen. Aber da sind wir dann schon sehr tief eigentlich dann im Thema Systems Engineering auch wieder drin.
Ja, was für mich sehr, sehr einleuchtend klingt, ist, wenn du sagst, wir verbinden die verschiedenen Elemente, aus denen auch so ein Produktentwicklungsprozess letztlich besteht. Ja, ich fange irgendwann mit Anforderungen an und habe dann irgendwie Funktionen und dann habe ich natürlich eben das System selbst oder das Produkt selbst mit seinen Strukturen. Und wenn ich das alles miteinander verbinde, dann habe ich ich glaube, Claudio hast es vorhin Single Source of Truth genannt. Ich glaube, dann kommt man ziemlich genau dahin. Also ich glaube, das kann ich mir schon deutlich besser vorstellen. Aber es ist natürlich schon ein Sprung. Also vom, ich sag mal so ein bisschen plakativ, vom Faustkeil bis zur Stückliste, ja, das können wir uns noch irgendwie vorstellen. Da haben wir noch vielleicht einen relativ geradlinigen Weg. Aber ich glaube, viele Menschen haben das Problem, dass sie einen gedanklichen Sprung machen müssen von dem Dokument oder dem Dokument als Informationsträger hin zu einem Modell als verknüpfte Informationssicht. Frage nochmal, gleich eine Anschlussfrage an dich. Dann müssen wir da unsere Denkweisen wirklich vollkommen ändern? Müssen wir da diesen Schwenk im Kopf erstmal machen, damit das auch funktioniert?
Ich glaube, das Beispiel aus der Elektrotechnik, das ich mal kurz so angebracht habe, mit dem Thema Schaltplan, plus Routing und Layout später zeigt eigentlich, dass wir das im Endeffekt schon machen und teilweise auch eben dann schon in Tools abgebildet haben. Aber es ist ja auch schon ein sehr begrenzter Bereich. Ja, da bin ich immer noch jetzt auf jemanden, der einen Schaltkreis entwickelt und dann den umsetzen möchte und deswegen auch ein entsprechendes Routing braucht und dann die Gerberfalls, damit er das, die Platine machen kann. Und natürlich funktioniert es innerhalb von einem Programm. Man könnte es aber auch umgekehrt machen, sagen, ja, ich male den Schaltplan jetzt auf dieses Blatt und da bezeichne ich die Elemente und dann male ich auf einem ganz neuen Blatt irgendwie mein Layout fertig. Und wenn ich jetzt auf dem linken Blatt, wo ich jetzt meinen Schaltplan habe, was ändere, dann sollte ich das rechts natürlich auch beim Layout ändern, sonst stimmen die ja nicht mehr überein. Und an diesem Beispiel, da sieht man, hat man das ja ohnehin schon zusammengeführt. Also da funktioniert das schon. Bloß, wenn man das Ganze noch größer denkt, ja, also in Richtung abstrahierte Funktionen und so weiter, da kommen weitere Ebenen dazu und da ist die Idee dann im Endeffekt genau dieselbe. Ich glaube irgendwo eben dieses Single Source of Truth. Das heißt, ich habe ein Modell, wo alles zusammengeführt ist und ich muss natürlich dann, oder das Gute daran ist, dass ich dann einfach merke, wenn ich jetzt an einem Eck was ändere, dann müssen sich an den anderen Ecken natürlich auch Dinge mit ändern. Und wenn ich das jetzt eben, wie es zu Beginn ja Claudia auch eingeführt hat, dokumentenbasiert macht, dann habe ich diese Verknüpfung nicht, ja, also dieses Blatt Papier auf der linken, auf der rechten Seite, die wissen nichts voneinander. Aber wenn ich ein Modell habe, dann habe ich eben diesen Zusammenhang und kann sofort sehen, dass ich da was geändert habe und weiß auch, dass ich diese Änderung mitnehmen muss und kann auch erkennen, wie die sich auswirken.
Mhm. Super, lass uns da aber genau an der Stelle mal tiefer einsteigen. Also nehmen wir an, wir haben jetzt so einen imaginären Zuhörer oder einen reellen Zuhörer, sind hoffentlich nicht nur imaginäre, dahin mitgebracht, dass er sagt, okay, oh cool, ich habe euch verstanden, ich habe verstanden, warum ihr das macht, ich habe verstanden, welches Problem ihr lösen wollt. Ich habe auch verstanden, dass ich da einen neuen Ansatz brauche vom Dokument zum Modell. Du hast jetzt schon angefangen, Jan, sozusagen ein immenser Vorteil ist ja diese Verknüpfung, die da schon irgendwo immanent drin ist, dass ich in ein Modell Sachen verknüpft habe, die ich im Dokument vielleicht nicht verknüpft habe. Claudio, vielleicht nochmal, kannst du das ein bisschen ergänzen, auch aus deiner Sicht? Wo liegen da die Vorteile von einem Modell im Vergleich zu einem Dokument? Wie würdest du das charakterisieren?
Ja, vielleicht kurz noch eine Geschichte aus meiner Vergangenheit, die vielleicht viele der Zuhörer in ähnlicher Form dann auch selber erlebt haben. Wir hatten mal bei einem Industrieprojekt am Ende des Projektes dann den Wunsch gehabt, den Namen einer Baugruppe zu ändern. Und das umzusetzen, das klingt eigentlich total trivial, aber das umzusetzen ist absolut nicht trivial in der Industrie, weil meistens sind viele Dokumente, viele verschiedene Spezifikationen, aber auch Label der Baugruppe selbst und die Software und so weiter betroffen. Nach dem, was Jan vorhin gesagt hat, also dargestellt hat, dieses Modell mit verschiedenen Elementen, die miteinander verknüpft sind, kann man unter Verwendung des Modells solche Änderungen sehr, sehr viel leichter durchführen. Ja, man kann sicherstellen, dass die verschiedenen Aspekte des Modells zueinander konsistent sind. Und dass man dann eine Rückverfolgbarkeit, eine Traceability zwischen den Modellelementen herstellen kann. Das ist auch sehr, sehr wichtig und häufig auch von Normen zum Beispiel zur funktionalen Sicherheit gefordert. Also wenn ich von verschiedenen Modellelementen übrigens spreche, dann sind das dann zum Beispiel Anforderungen, ja, sind das Funktionen, die das System ausführen soll, sind das auch logische oder physische Elemente, also letztendlich die Träger der Funktionen. Weitere Vorteile sind, zum Beispiel, man kann ein Element sehr viel leichter finden, als in einem Sammelsurium von Dutzenden von verschiedenen Dokumenten. Also man kann sehr viel schneller an Informationen rankommen. Das ist für die Industrie oder allgemein die Wirtschaft enorm wichtig. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass ein Entwickler, ich weiß nicht, vielleicht 10% oder noch mehr seiner Zeit damit beschäftigt ist, Informationen zu suchen. Andere Vorteile sind die Sprachen, die benutzt werden, um ein solches Modell zu erstellen. Also das ist heutzutage insbesondere die Systems Modeling Language, SysML, ist eine zunächst einmal grafische Modellierungssprache. Das heißt also, man schreibt nicht oder nicht nur Text, sondern in erster Linie stellt man Diagramme. Und Sie kennen ja den Spruch, oder die Zuhörer kennen den Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Also auf diese Weise kann man Informationen nicht nur schneller finden, sondern sehr viel schneller erfassen. Genau. Ja, und ein weiterer Punkt, der auch sehr wichtig ist, diese Modelle sind im Gegensatz zu normalen Dokumenten computerverarbeitbar. Das heißt also, Man kann daraus zum Beispiel andere Modelle generieren. Nur ein Beispiel. Wir beschäftigen uns jetzt in diesem Podcast in erster Linie mit Spezifikationsmodellen. Man kann jetzt aus diesen automatisiert Simulationsmodelle ableiten, um dann auch die Performance des spezifizierten Systems zum Beispiel berechnen zu können und damit zu überprüfen, ob die Performance dann ausreichend ist oder nicht.
Damit sind wir eigentlich schon jetzt tatsächlich in eine Richtung gegangen, die ich auch auf meiner Fragenliste habe, nämlich die von den vielleicht eher abstrakten Anwendungsfällen hin zu den ganz konkreten. Ihr beide kommt aus der Industrie und ich glaube, ich schiele jetzt mal ein bisschen auf Young. Wir haben ja im Moment im Bereich Automotive sehr, sehr viele Herausforderungen. Du bist von der Herkunft her ein Automotive-Mann. Kannst du so ein bisschen Überblick mal erstmal geben, als Erster vielleicht, nachher gerne Claudio, über die Anwendungsfälle? Wie siehst du die ganz konkret in einem Unternehmen? Welche Use Cases gibt es da? Und was hast du so, wo hast du den Einsatz von MBSE in deiner Praxis erlebt und mitgeführt?
Sehr gerne. Ich war ja nur in der Batterie tätig, also eigentlich im Subsystem des Systems, das bei so einem Fahrzeughersteller betrachtet wird. Aber selbst im Subsystem selber haben wir wieder kleinere Komponenten drin, die dann wiederum von den jeweiligen Menschen auf der anderen Seite als ihre eigenen Systeme wahrgenommen werden und die dann wieder unterteilt werden können. Das sieht man einfach schon. Da habe ich einfach ganz viele ineinander verschachtelnde unterschiedliche Ebenen. Und immer wenn ich so eine Schnittstelle habe, dann ist es einfach super wichtig und auch absolut hilfreich, da Systems Engineering auch konsistent durchzuziehen und im besten Fall auch Modelle zu verwenden, weil es mir einfach auch diesen Austausch über die Schnittstellen hinweg erleichtern kann. Wenn man beim Thema Anforderung eben vielleicht von vorne startet sozusagen, dann habe ich eine Batterieanforderung, das Fahrzeug hat Anforderungen an die Batterie, das Fahrzeug. Der Kunde möchte eine bestimmte Reichweite erzielen und dazu muss ich eben eine bestimmte Energie bereitstellen können. Ich muss auch das mit einer bestimmten Leistung tun. Ich muss das in bestimmten Temperaturbereichen können. Ich habe zusätzliche Anforderungen. Das Fahrzeug möchte außerdem den Ladezustand genau wissen, weil es muss ja auch sagen können, wie die Reichweite jetzt noch ist und vielleicht auch auf andere Dinge reagieren können. Also es gibt eine Menge Anforderungen. Die können physikalischer Natur sein, aber oft sind es einfach auch Funktionen, die dann um Performance-Eigenschaften ergänzt werden. Also normalerweise habe ich zu solchen funktionalen Anforderungen immer auch Performance-Anforderungen. Und wenn ich jetzt diese Anforderungen eben strukturiert abbilden kann, dann ist eigentlich normalerweise meine Aufgabe als Requirements-Engineer dann erstmal von anderen diese aufzunehmen. Ich bin dann verbunden, ich habe einen Systemkontext, ich habe irgendwelche umgebenden Systeme, die Anforderungen an mich stellen und weiter muss ich ja dann diese Anforderungen, die ich von außen bekomme, verarbeiten, herunterbrechen auf Anforderungen. Erstmal muss ich es auf mein System beziehen und dann muss ich es weiter runterbrechen auf eventuelle Subkomponenten, die ich dann drin habe. Da bin ich dann schon in der Architektur drin. Und da habe ich die Aufgabe als Requirements Engineer eben sicherzustellen, dass ich die äußeren Anforderungen erfüllen kann durch diese Anforderungsgestaltung, die ich dann nach innen sozusagen habe. Das heißt, ich kann da auch sehr gut darstellen, wie sich Änderungen eventuell dann auswirken würden. Das ist ja genau das, was normalerweise passiert. Also es ist ja nicht so, dass man eine Anforderung bekommt und arbeitet man 5 Jahre, am Ende kommt was raus. Es ändert sich ja ständig. Das heißt, wenn ich diese Nachverfolgbarkeit, war auch schon mal genannt worden, wenn ich diese habe, durch die Modellierung, dann kann ich auch immer sehr schnell sehen, wie hoch meine Aufwände sind und was denn alles betroffen ist, wenn jetzt auf einmal mein Schnittstellenpartner sagt, oh, ich möchte aber jetzt hier 20% mehr von irgendwas. Und wenn ich das schnell nachvollziehen kann, dann bin ich auch da einfach viel besser aussagefähig und kann viel besser arbeiten. Also das rein praktisch jetzt gesehen zum Beispiel, ich habe die Anforderung von außen, dass ich zum Beispiel einen Kurzschluss trennen können muss. Ja, also Fahrzeug mit Ladesäule hängt und das sollte irgendwie aus Kurzschluss passieren. Dann muss ich trotzdem sicher sein, also habe ich eine Anforderung daran. Und diese muss ich dann weiterverarbeiten, weil irgendwas in meiner Batterie muss ja einen Kurzschluss trennen können. Und kann gut sein, dass sich durch Normen und so weiter diese Anforderungen ändert. Und dann muss ich natürlich auch wieder um schnell in der Lage sein, festzustellen, kann ich diese Anforderungen weiterhin umsetzen? An welchen Stellen muss ich drehen? Muss ich mit welchen Komponentenpartnern muss ich unter Umständen sprechen? Also da spielt es eine große Rolle, aber auf jeden Fall für den Requirements Engineer schon mal.
Also ich nehme jetzt mal ein paar Sachen mit, die aus der Praxis auch nicht nur bei der Automobilisten, sondern bei den Maschinenbauern hauptsächlich ganz, ganz hoch relevant sind. Das Thema Szenarienbildung hast du gerade genannt. Das heißt, was passiert, wenn ich da an der Stelle was ändere? Und die Erkenntnis von Abhängigkeiten sofort. Also wenn, meinetwegen, wenn mein Kunde, was ja ab und zu passiert, haben wir jetzt gerade von dir gehört, mal Anforderungen ändert oder auch der Marktanforderungen ändert oder Normen sich ändern, was passiert da eigentlich? Also was ist dann davon betroffen? Also das unmittelbar erkennen zu können, ich glaube, dass das schon mal gibt mir ja eine unglaubliche Agilität. Und auch, ich glaube, was du gerade vorhin ganz zu Anfang erwähnt hast, fand ich jetzt auch wirklich sehr, sehr prägnant. Du sagst, ich muss ja den Kontext erkennen, in dem ich entwickle. Also ich denke natürlich, ja, mein System ist ein System, aber es ist halt auch ein System in dem Kontext von anderen Systemen. Und das muss ich auch verstehen. Ich glaube, das ist sehr plastisch, gerade bei dem Beispiel Automobil, Batterieentwicklung. Aber ich denke, da gibt es noch ganz viele weitere Anwendungsfälle über den Bereich Automotive hinaus. Da schaue ich jetzt mal auf den Claudio, weil du hast dich sehr stark engagiert in dem Thema Raumfahrt und Industrie und in deiner Erfahrung und in deinem Hintergrund. Kannst du das so ein bisschen spiegeln aus deiner eigenen Erfahrung, aus vielleicht aus anderen Branchen, in denen du tätig gewesen bist?
Ja, definitiv. Vielleicht vorneweg kurz eine Bemerkung. Und zwar ist es für die Unternehmen sehr, sehr wichtig, sich anzuschauen, aus welchen Gründen, aufgrund welcher Anwendungsfälle, denn man Model-Based Systems Engineering einführen sollte, bevor man das tut. Also aus der Analyse solcher Anwendungsfälle erhält man dann noch zum Beispiel eine Roadmap für die Einführung von Model-Based Systems Engineering. Also was sollte man zuerst tun? Sollte das Modell am Anfang aussehen? Wie könnte man das Modell dann nach einer Weile ergänzen, um weitere Anwendungsfälle zu unterstützen und so weiter? Aus meiner Erfahrung heraus, das ist jetzt allerdings nicht branchenbezogen, arbeitet der Systems Engineer sehr eng mit dem Projektleiter zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit Projekte erfolgreich durchgeführt werden. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Anwendungsfall, einer von vielen für das Model-Based Systems Engineering. Der Systems Engineer, der gestaltet die Architektur des Systems, wie Jan gerade beispielhaft beschrieben hat. Und nehmen wir mal an, zum Beispiel wäre ein Motor neu zu entwickeln, weil die Performance des bisherigen Systems nicht ausreicht. Jetzt, so wie das bisher im dokumentenbasierten Systems Engineering war, schickt dann der Systems Engineer den Projektleiter dann von mir aus ein Excel-Sheet oder ein Dokument über diesen neuen Motor, damit der Projektleiter dann ein entsprechendes Aufgabenpaket planen kann, ja, damit er Aufwände und Ressourcen planen kann und so weiter. Und so weit, so gut. Wenn sich jetzt aber etwas an dem Motor ändert, dann muss natürlich dann auch der Projektleiter seine Planung ändern. Und mit Dokumenten, wie schon jetzt mehrfach gesagt, das zu machen, ist nicht sehr effizient. Wenn jetzt aber beide eine jeweilige Datenbank, ein jeweiliges Modell und Tool benutzen, ja, also das heißt, der Systems Engineer benutzt sein Architekturmodellierungswerkzeug auf der Basis von SysML und der Projektleiter benutzt sein Projektmanagement-Tool, dann kann man die Daten in diesen verschiedenen Modellen wunderbar miteinander verknüpfen. Und dann sieht der Projektleiter sofort, oh, jetzt hat sich etwas an dem Motor geändert, das heißt also, ich muss jetzt mehr oder weniger Aufwände bei mir planen, beziehungsweise dem Systems Engineer sagen, dass es dann jetzt zu viel kostet und dass er sich dann irgendwie doch eine billigere Lösung suchen muss. Also diese Zusammenarbeit zwischen Projektleiter und Systems Engineer, die ist jetzt noch einmal sehr, sehr wichtig und die kann man durch solche Modelle wunderbar unterstützen. Und darüber hinaus gibt es noch viele andere Stakeholder, die profitieren können vom Model-Based Systems Engineering. Das kenne ich jetzt auch aus zahlreichen Projekten, nicht nur in der Raumfahrt und Telekommunikation, sondern auch in der Automobilindustrie. Also zum Beispiel das Thema funktionale Sicherheit. Der entsprechende FUSI-Verantwortliche in einem Unternehmen, der muss, um seine Sicherheitsanalysen durchführen zu können, FMEA, Fehlerbaumanalysen und so weiter, oder vorneweg die HARA, muss dann entsprechende Informationen haben über den Kontext des Systems, über die geforderten Funktionen und danach auch über die Architektur des Systems. Ja. Und wenn man jetzt ein solches Architekturmodell als Single Source of Truth hat, dann erhält der FUSI-Verantwortliche wirklich ein Input sehr, sehr hoher Qualität und kann sehr viel leichter seine Sicherheitsanalysen zusammen mit dem Systems Engineer durchführen.
Ich glaube, der Punkt von Claudius ist wirklich super wichtig. Single Source of Truth heißt ja eben, dass ich keine widersprüchliche Information mehr drin haben kann. Wenn ich jetzt auf verschiedenen Dokumenten arbeite, als FUSI-Ingenieur zum Beispiel, und eben da lückenhaft Informationen habe oder es hat sich etwas verändert, dann arbeite ich eben mit falschen Annahmen. Und wenn ich mit einem Modell arbeite, dann zwinge ich halt, und das ist natürlich das, was vielleicht erstmal unangenehm ist, wenn man halt arbeitet, ich zwinge alle Leute, diese Änderung immer sofort mitzunehmen. Ich kann nicht da in meinem kleinen Königreich auf meinem Papier da arbeiten. Und was der Rest außenrum macht, ist erstmal egal. Ich bin da zwar wirklich zwingend eingebunden, aber durch diesen Zwang erhalte ich eben auch etwas, was konsistent ist. Und wenn es nicht mehr konsistent ist, fällt es halt auch sofort auf. Ja? Also das ist super wichtig. Das heißt einfach nur in Anführungszeichen zu erkennen, wie Dinge zusammenhängen. Das ist gar nicht nur. Also es ist wirklich wichtig, eben auch um validieren zu können und auch um nachweisen zu können, dass ich komplett bin. Also dass ich vollständig bin, dass ich Anforderungen auch wirklich vollständig abgedeckt habe. Und dass dann nicht, dass eine Anforderung, oh, die habe ich halt mal aufgenommen, dann habe ich sie irgendwann mal gedacht, umgesetzt zu haben mit einer Komponente, die später wieder rausgewandert ist. Das habe ich aber nicht gemerkt, weil ich habe es ja dokumentenbasiert gemacht. Es würde sofort auffallen. Ich kann es ja auch automatisiert ausbauen lassen. Also ich kann es ja jederzeit auch wirklich, weil es ein maschinendienstbares Modell ist, auch überprüfen lassen, ob ich noch vollständig unterwegs bin. Also das ist, glaube ich, wirklich ein richtig wichtiger Punkt, den Claudia da angebracht hat.
Lasst uns da nachher nochmal kurz drüber sprechen, weil ich glaube, dieses Thema, ja, ich zwinge jetzt Kollegen, Mitarbeiter auch anderer Abteilungen, gegebenenfalls anders zu arbeiten, plakativ ausgedrückt. Ich glaube, das führt uns nachher auf die Frage der Arbeitsweisen. Ich stelle es jetzt nochmal zurück, weil ich bei Claudio nochmal nachhaken möchte. Auch bei dir, Jan. Also wir haben jetzt bei den Themen, die wir adressiert haben, oftmals Beispiel genommen aus dem Automobilbereich oder vielleicht auch aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt. Jetzt sind aber viele unserer Zuhörer, die kommen aus dem klassischen mittelständischen Unternehmen und er sagt, ja, das interessiert mich jetzt nicht, weil ich habe ein ganz anderes Problem. Mein Problem ist, dass ich eine große Varianz in meinem Produktportfolio habe. Ich habe kundenspezifische Umfänge, ich habe all diese Dinge. Haben wir aus Blick MBSE eine Antwort auf das Thema Produktvariabilität, Varianz, Variante Produktportfolios? Da würde ich gerne nochmal dich anpieksen, Claudio, weil du vorhin in diese Richtung so ein bisschen gegangen bist. Vielleicht erstmal ein Kommentar von deiner Seite, Jan, gerne natürlich dann auch von dir.
Ja, also zunächst einmal die Antwort auf deine Frage ist ja. Model-Based Systems Engineering bietet eine Lösung, um nicht nur einzelne Systeme, sondern wirklich auch Produktlinien zu entwickeln. Das ist auch absolut notwendig, denn in fast allen Branchen entwickelt man nicht einzelne Systeme, sondern wirklich Produktlinien, teilweise sehr, sehr hohe Variabilität. Und die Kernidee, kurz skizziert, ist folgende. Das Architekturmodell, so wie Jan und ich das vorhin angedeutet haben, wird dann nicht nur für ein einzelnes System, also sozusagen für eine einzelne Produktvariante gestaltet, sondern gleich für die gesamte Produktlinie. Man spricht in diesem Fall auch gerne von 150% Systemmodellen. Das sind sozusagen überbestückte Systemmodelle. Also nehmen wir mal das einfache Beispiel einer Produktlinie für Fahrräder. Man hätte dann zum Beispiel unterschiedliche Farben, Rot, Grün, Schwarz und dann auch entsprechend unterschiedliches Zubehör oder mehr oder weniger Gänge, ja, die man als Kunde dann wählen kann. Und das 150% Systemmodell enthält sozusagen das gesamte Zubehör und auch alle Farben. Das heißt also, insofern ist dieses Systemmodell nicht unbedingt konsistent. Ja, also man hätte dann zum Beispiel sowohl Rot als auch Schwarz und Grün und welche Farbe eben Modell enthalten. Dann hat man noch zusätzlich ein zweites Modell, ein sogenanntes Variabilitätsmodell. In diesem wird beschrieben, was variiert. Also zum Beispiel die Farbe variiert, welche Varianten an Farbe oder Optionen gibt es. Und welches Zubehör gibt es und muss man dieses Zubehör nehmen oder auch nicht etc. Und diese drei Modelle, die verknüpft man Und dann ist es super, weil dann kann man, wenn man ein bestimmtes, eine bestimmte Produktvariante entwickeln oder fertigen möchte, durch Konfiguration, also durch Auswahl der entsprechenden Optionen und aufgrund der Verknüpfung mit dem 150% Systemmodell, aus diesem ein sogenanntes 100% Modell generieren. Ja, also ein Modell, das eben für eine bestimmte Produktvariante gilt. Damit kann man dann loslegen als Grundlage für die Entwicklung und oder die Fertigung genau dieser Produktvariante.
Also könnte ich mir tatsächlich diese Modelle vorstellen als eine Grundlage beispielsweise für den klassischen Konfigurator, den klassischen Sales-Konfigurator, den ich im Maschinenbau beispielsweise habe, wo ich sage, okay, da spanne ich einen Konfigurationsraum und einen Variantenraum auf, der dann valid ist und innerhalb dessen bewege ich mich dann gegebenenfalls.
Ja, genau. Also man kann es so genauso ähnlich ist es. Es ist allerdings dann in der Regel mehr als Input für die Entwicklung. Das ähnliche Prinzip wird dann auch häufig dann durch Product Lifecycle Management Werkzeuge dann umgesetzt, um dann auch die Fertigung dann zu füttern. Aber das Prinzip ist eigentlich ganz ähnlich. Man hat dann sozusagen so eine 150% Stückliste und eben einen Produktkonfigurator, der eben diese Variabilitätsregeln enthält.
Ich glaube, da schließt sich dann ganz, ganz smart der Kreis zu den Systemen, die wir auch in der Praxis der Produktentwicklung, auch in der Praxis der Produktion und in der Praxis des Vertriebes ganz gut kennen. Ich würde ganz gerne so ein bisschen zum Abschluss unserer Runde nochmal eine Frage an euch beide stellen. Und getriggert hast du das, Jan. Du hast vorhin gesagt, ich gebe mit meinen eigenen Worten wieder, Wir machen das nicht, weil es jetzt cool ist und weil wir was Tolles dokumentieren, sondern das ist operativ. Du hast gesagt, wir zwingen die Beteiligten im Produktentwicklungsprozess in eine konsistente Art zu arbeiten. Also es ist nicht mehr möglich, dann einfach ein Excel-File über einen Zaun zu werfen oder eine E-Mail zu schreiben. Also das geht jetzt ganz stark in Richtung veränderte Arbeitsweisen. Ihr habt das beide schon durchexerziert. Frage, wie ändern sich die Arbeitsweisen denn konkret aus eurer Erfahrung, aus eurer Praxis? Und gibt es da, ich sage mal so, gewisse Tricks, gewisse Dinge, die wir beachten müssen, die wir a priori schon mal im Kopf haben müssen, damit das überhaupt gelingt? Vielleicht Jan, du als erstes.
Ja, um gemeinsam an einem Modell zu arbeiten, brauche ich halt zwangsläufig eine Umgebung, die es mir ermöglicht. Ja, also ich muss halt ein Tool haben, umständen vielleicht auch mehrere Tools, manchmal arbeitet man an einem Tool, das eben auf diesem Modell arbeiten kann. Und das bedeutet dann unter Umständen tatsächlich ein bisschen Anpassungsaufwand oder Umstellungsaufwand. Da muss man eben anstelle mit 50 verschiedenen Tools, die 50 verschiedene Dokumente erzeugen und die dann irgendwo abgelegt werden auf einem System, mit einem Tool arbeiten und Dinge eben in diesem Tool auch durchführen, also an diesem Modell arbeiten. Und das ist der, denke ich mal, der Knackpunkt, wo man Menschen einfach davon überzeugen muss, diesen Invest einfach mal zu tätigen. Klar, das ist immer nervig und aufwendig. Ich mag Spaß seit einer geraumen Zeit und das läuft mir halt super von der Hand, aber jetzt muss ich es woanders machen. Es ist gar nicht so viel mehr Arbeit dort garantiert. Aber es ist erstmal anders und dadurch ist es Mehraufwand. Und wenn man diesen Mehraufwand spediert, dann kann man eben aber auch nur die Benefits haben, ja, davon eben auf einem Modell als Single Source of Truth zu arbeiten. Und das ist sicherlich so eine kleine Hürde, die man nehmen muss. Und am Anfang sieht man vielleicht diese Vorteile nicht so stark. Und wenn man die einfach mehr in den Vordergrund stellen kann, dann kann man vielleicht die Menschen auch überzeugen, die Kollegen da mitzuziehen. Und einfach am Anfang ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken, dann ist man da wieder in diesem Tool drin ist und dann soll das eigentlich auch nicht schwieriger oder anstrengender als vorher sein.
Also es ist nicht mehr Aufwand, das ist einfach ein Lernen wollen am Ende. Ja. Claudio, siehst du das ähnlich? Was ist da deine Erfahrung?
Ja, absolut. Ich kann das genauso bestätigen. Also zunächst einmal ist das natürlich ein gewisser Initialaufwand für alle. Nach einer gewissen Weile stellen sich da aber der stellt sich der Nutzen dann her und merkt der jeweilige Betroffene auch den Nutzen. Ich denke, die Einführung von Model-Based Systems Engineering ist im Grunde genommen ein Transformationsprozess für ein Unternehmen, ein echter Change. Nachdem, was wir gesagt haben, führt das, also birgt das Potenzial eines enormen Nutzens. Ja, die Effizienz und Effektivität der Entwicklungsprozesse kann wesentlich verbessert werden. Aber die Beteiligten, ja, ihre Arbeitswelt ändert sich schon etwas. Vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar mit der Einführung von künstlicher Intelligenz. Also zum Beispiel, ich hatte vorhin angedeutet, dass man ein Simulationsmodell aus einem Spezifikationsmodell automatisiert ableiten kann. Das heißt also, der Systems Engineer übernimmt ein Stück weit die Arbeit des Simulationsexperten. Und der wird jetzt nicht nutzlos, absolut nicht. Aber seine Arbeitsweise ändert sich so ein bisschen. Also zum Beispiel stellt er jetzt eine Library von Simulationsmodellen, die dann der Systems Engineer, der Systemarchitekt dann wiederverwenden kann, um dann sehr zügig Simulationen durchzuführen. Also kurz, diese Arbeitsweise zwischen den verschiedenen Stakeholdern, die kann sich jetzt ändern. Und das kann aber durchaus zu, naja, Ängsten ist jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben. Aber jeder Beteiligte muss aus seiner Komfortzone dann rauskommen bei einer solchen Transformation, bei einem solchen Change. Deshalb ist es auch wichtig, dass man einen solchen Transformationsprozess entsprechend managt. Ja, das heißt also, die Beteiligten dann abholt, also erstmal klar macht, wieso machen wir das Ganze, zum Beispiel eine Roadmap erstellt, alle Beteiligten entsprechend schult und mitnimmt. Ja, also dafür sorgt, dass sie sich auch einbringen können in diesen Transformationsprozess. Und dann kann das sehr gut gelingen, wie das ja auch tatsächlich bei vielen Unternehmen im Moment sehr gut gelingt.
Vielen Dank, Claudio. Vielen Dank an euch beide jetzt erstmal für diese Antwort. Ich glaube, das ist für mich jetzt so die Steilvorlage schon für einen gewissen Abgesang. Denn das, was du gerade zuletzt erwähnt hast, Claudio, Transformationsprozesse und dann letztlich auch deine sehr klare Aussage in Richtung, was tun wir anders und wie nehmen wir Leute mit? Ich glaube, das ist sehr wichtig. Die nächsten Folgen, so viel darf ich jetzt schon verraten, unsere Podcasts werden genau darum gehen, wie wir MBSE erfolgreich implementieren, oder als gute Deutsche werden wir natürlich sagen, was kann da schief gehen? Ich glaube, das wird unsere nächste Folge sein. Also wir werden sicherlich auch darüber sprechen, wie man es nicht machen sollte. Ihr beide habt uns heute gezeigt, dass modellbasiertes Arbeiten erhebliche Vorteile bringen kann. Ihr habt das sowohl aus der Definitionssicht gemacht, ihr habt das aus der Praxis gezeigt. Ihr habt aber auch gezeigt, dass wir dafür einiges neu und einiges anders machen müssen. Also ganz herzlichen Dank für diesen Überblick an euch beide. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge unseres Podcasts angekommen. Wir sind nicht am Ende des Themas angekommen, aber für heute, wie man so schön sagt, man darf über alles sprechen, aber nicht über 20 Minuten. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ich glaube, es war so höllisch interessant, das ist ganz gut. In den nächsten Folgen werden wir uns die gegebenen Fragen stellen. Wie gehen wir da vor? Wie implementieren wir? Wie machen wir MBSE erfolgreich im Unternehmen? Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Kommentare, auf Ihre Anregungen. Schreiben Sie uns gerne, geben Sie uns gerne Kommentare zu dem, was wir hier artikuliert haben. In den Shownotes finden Sie unsere Kontaktdaten und auch weiterführende Links. Noch mehr freuen wir uns natürlich über weitere Mitstreiter bei unserer guten Sache. Also wenn Sie Lust haben, in unserem Netzwerk MBSE mitzuwirken, dann sind Sie herzlich willkommen. Bis dahin sage ich unseren Gästen für heute und unseren Zuhörern ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen, fürs Zuhören und bis bald.
Der Podcast Next Generation Engineering ist eine Produktion des VDE Bayern. Redaktion Hans Krautlager und Thomas Gessner.